Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz am Mikrofon. Herzlich willkommen. 2 Millionen. So viele Menschen in Deutschland leiden schätzungsweise an chronischen Nierenerkrankungen. Nicht selten bleiben solche Erkrankungen unerkannt, bis es zu spät ist. Denn wenn die Nieren ihre Funktion im Körper nicht mehr erfüllen können, dann hilft nur eine Transplantation oder die Dialyse. Bei dieser künstlichen Blutwäsche übernehmen Maschinen die Funktion der Niere, reinigen das Blut von Giftstoffen und regulieren den Wasserhaushalt im Körper. Das Leben der Betroffenen wird dadurch stark geprägt. Ärztinnen und Ärzte versuchen deshalb, das Fortschreiten von Nierenerkrankungen zu verlangsamen und damit die Dialyse zu vermeiden oder solange es geht hinauszuzögern. Nierenerkrankungen und Dialyse, das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Sie können sich wie immer gerne daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, das ist kostenfrei, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem aktuellen Sendungsteil auf eine Reihe anderer medizinischer Themen. Das Robert-Koch-Institut warnt in seinem aktuellen Wochenbericht erneut vor der Überlastung der Kliniken. Wir blicken heute auf die Situation auf den Normalstationen, wo auch immer mehr Patientinnen und Patienten mit und nicht wegen einer Corona-Infektion aufgenommen werden. Und außerdem wird es um die Verkürzung des genesenen Status auf 3 Monate gehen, die für Aufsehen gesorgt hat. Wir blicken auf die Studienlage dahinter und die praktischen Konsequenzen, die diese Entscheidung hat. Und nach den Nachrichten um 11.05 Uhr im dritten Teil der Sendung hören Sie schließlich ein Interview zu einem besonderen Aspekt unseres Schwerpunktthemas, genauer zu den Risiken, die Covid-19 für die Nieren mit sich bringt. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Als Expertin für unser Schwerpunktthema Nierenerkrankung und Dialyse ist zugeschaltet Professorin Julia Weinmann-Menke. Sie leitet die Abteilung Nephrologie an der Uniklinik in Mainz und ist Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Guten Morgen, Frau Weinmann-Menke.
Guten Morgen.
Guten Morgen, herzlich willkommen zur Sendung. Lassen Sie uns zu Beginn sozusagen als Grundlage erstmal über die Rolle der Nieren in unserem Körper sprechen. Wie sind diese Organe aufgebaut und welche Funktionen erfüllen die in unserem Körper?
Also unsere Nieren sind normalerweise paarig vorhanden, im Bereich der Flanken lokalisiert und ihre Hauptfunktion ist, den Körper zu entgiften, sprich einmal von Giftstoffen, die wir sozusagen produzieren im Stoffwechsel, diese wieder auszuscheiden und auf der anderen Seite auch durch den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten. Und dafür ist im Endeffekt dann die Menge der Urinausscheidung verantwortlich. Gleichzeitig hat die Niere aber auch Funktionen, die wir ihr vielleicht nicht direkt zuordnen würden. Sie ist nämlich auch dafür zuständig, dass wir im Endeffekt ausreichend rote Blutkörperchen bilden, mit der Bildung von Erythropoietin, was wir aus dem Radsport sicherlich als Dopingmittel kennen. Das macht aber im Endeffekt die Niere in der Produktion. Und auf der anderen Seite ist die Niere auch sehr stark in den Knochenstoffwechsel, in den Phosphat- und Kalziumhaushalt eingebunden. Also, dass wir im Endeffekt keine brüchigen Knochen bekommen, die sogenannte Osteoporose.
Was kann denn passieren, dass die Nieren diese Funktion nicht mehr richtig erfüllen können? Schauen wir erstmal auf häufige, erstmal gar nicht schwerwiegende Nierenbeschwerden.
Also im Endeffekt ist es so, dass man ja die Nierenfunktionseinschränkung erstmal nicht merkt. Die Nierenfunktion kann sehr, sehr lange, sehr langsam abnehmen und der Körper kann das kompensieren. Man kann es vielleicht merken, dass man rezidivierende Infekte, Harnwegsinfekte hat und das immer kontinuierlich zu einem Schaden kommt mit Flankenschmerzen. Aber im Normalfall merkt man gar nichts. Man merkt erst dann was von der Nierenfunktionseinschränkung, wenn man 50% der Nierenfunktion verloren hat. Also sprich, als wären sie einnierig.
Ja. Das haben Sie jetzt schon beantwortet. Also ab einer Funktionseinbuße von 50% würde man dann auch von schwerwiegenden Nierenerkrankungen sprechen oder wo wird da die Grenze gezogen?
Nee, ab 50% würde man noch nicht von schwerwiegender Nierenerkrankung sprechen. Es gibt im Endeffekt eine Stadieneinteilung von 1 bis 5 und die bezieht sich auf die glomeruläre Filtrationsrate. Und eine Niere kann durchaus eine sehr hohe Funktion haben, weil die kompensiert über einen langen Zeitraum sozusagen eine fehlende Nierenfunktion. Also dementsprechend muss man immer genau gucken. Jemand, der einnierig ist von Geburt an, kann eine sehr gute Nierenfunktion haben. Jemand, der im Verlauf einer Erkrankung, zum Beispiel durch Bluthochdruck oder Diabetes, seine Nierenfunktion langsam verliert, der ist natürlich dann, wenn er sozusagen 50% verloren hat, dann hat die Niere schon versucht zu kompensieren und dann ist er wirklich irgendwann schwer krank. Dann ist der Kompensationsmechanismus, den sonst jemand nach einer Lebensspende zum Beispiel, einer Lebennierenspende hat oder nach Einjährigkeit von Geburt an, der ist ja dann schon aufgebraucht. Das heißt, wenn man dann nur noch 50% Nierenfunktion misst, dann ist es durchaus eine mittelgradig bis schwere Einschränkung.
Können sich denn die Nieren auch von selbst wieder erholen, wenn es einmal schon zu fortgeschrittenen Beschwerden gekommen ist?
Ja, also Nieren, die sich bei Problemen, die akut auftreten, hat eine Niere auch eine Regenerationsfähigkeit, also dass sie sich langsam erholt, dass Zellen wieder sozusagen ihre Funktionen aufnehmen. Prozesse, die chronisch stattfinden, also das, was zum Beispiel bei langjährigem Bluthochdruck oder langjährigem Diabetes stattfindet, das kann nicht regeneriert werden. Das ist dann einfach wirklich zerstörtes Gewebe. Aber wenn man zum Beispiel reanimiert wurde oder zum Beispiel reanimiert wurde und kurzzeitig die Durchblutung schlecht war in der Niere, dann kann eine Niere sich sehr gut erholen.
Wie viele Menschen sind denn im Laufe ihres Lebens tatsächlich von chronischen Nierenproblemen betroffen und was sind da Risikofaktoren?
Also deutschlandweit wissen wir ja, dass wenn man von Stadium 1 bis 5 geht, haben wir 10 Millionen Nierenerkrankte und davon sind dann im Endeffekt ungefähr 2 Millionen schwer erkrankt und 80.000 an der Dialyse. Symptome, die diese Patienten mit einer fortgeschrittenen Nierenerkrankung haben, sind im Endeffekt sehr unspezifisch. Sie können von Juckreiz über Unwohlsein, fehlende körperliche Belastbarkeit reichen bis über fehlende Urinausscheidung, Elektrolytentgleisung. Das sind dann Dinge, die jemanden ins Krankenhaus bringen. Taubheitsgefühle, nicht mehr gehen können. Das können alles Folge einer chronischen Nierenerkrankung sein, dann aber wirklich in einem sehr fortgeschrittenen und späten Stadium.
Was sind denn die Ursachen oder was sind Risikofaktoren dafür, dass es zu chronischen Nierenproblemen kommt?
Typische Risikofaktoren sind im Endeffekt unsere Wohlstandskrankheiten, also sprich der Typ-2-Diabetes, der unbehandelte Bluthochdruck. Das sind die typischen Dinge, die am Ende zu chronischen Nierenerkrankungen führen und auch die häufigsten. Und dann haben wir Erkrankungen, die seltener auftreten, wie Nierenentzündungen, Autoimmunerkrankungen, Infektionen oder dann im Endeffekt auch Dinge infolge von Tumorerkrankungen, wo es zu Harnstau, zum Aufstau in der Niere kommt, was dann auch zu Schädigungen führen kann.
Die Frage einmal umgedreht. Zumindest bei bestimmten Risikofaktoren, wie lassen sich die Nieren schützen? Also wie kann man die Nieren gesund halten und darauf achten, dass es nicht zu fortschreitenden Problemen kommt?
Also das Wichtigste ist, regelmäßig zu seinen Check-up-Untersuchungen zu gehen, dass man überhaupt detektiert, ob eine Nierenerkrankung vorliegt. Und um die Nieren gesund zu halten, sollte man ausgewogen sich ernähren, man sollte Sport treiben. Man sollte eben, wenn man Bluthochdruck, Diabetes oder andere Erkrankungen hat, diese optimal einstellen lassen, sodass die Niere keinen Schaden nimmt.
Wenn wir jetzt nochmal darauf schauen, es ist zu einer chronischen Nierenerkrankung gekommen, was für Kaskaden, was für Reaktionen im Körper löst das aus, die dann zu Folgeproblemen führen und wie sehen die aus?
Also zu Beginn ist es so, dass die Niere sehr viel kompensieren kann. Wie gesagt, also bis zu 50% sehen wir erstmal gar nicht mit den Parametern, die wir messen, dass es zu einer Nierenfunktionseinschränkung gekommen ist. Da müssen wir dann schon spezifischere Messmethoden anwenden. Aber der Standard, da erkennen wir es spät. Was wir sehen können, ist aber im Endeffekt natürlich, dass es zu zum Beispiel einer Blutarmut kommt, weil nicht mehr ausreichend Erythropoietin gebildet wird. Dass es zu Störungen im Säurebasenhaushalt oder in den Blutsalzen kommt. Das muss man natürlich auch messen, aber das kann auch mal zu Kribbeln führen oder ähnlichen Symptomen, einfach weil die Niere das nicht mehr adäquat regulieren kann und zum Beispiel Salze nicht mehr in dem Maße und reguliert ausscheidet, wie es sollte. Es kommt halt auch zur, sagen wir, Ansammlung von Giftstoffen im Körper, was zu Juckreiz führen kann. Und diese Dinge kann sehr unterschiedlich, je nach Patient, sehr individuell, die kann man spüren. Aber auch die spürt man leider häufig erst, wenn die Nierenfunktion unter sozusagen die 50% gefallen ist. Und zum Beispiel auch eine Osteoporose, also ein gestörter Knochenstoffwechsel, tritt halt erst in den späten Stadien auf und nicht am Anfang. So dass wirklich das Wichtigste ist, am Anfang muss man es wirklich suchen und messen anhand des Kreatinins, was man im Blut bestimmt, und anhand der Untersuchung des Urins, um zu sehen, ob Eiweiß im Urin ist, weil Eiweiß gehört nicht in den Urin und ist ein Zeichen dafür, dass die Niere eine Nierenfunktionsstörung hat.
Wie sieht es mit dem Zusammenhang zwischen chronischer Nierenschwäche und dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung aus, also Schlaganfall oder Herzinfarkt?
Ja, also je eingeschränkter die Nierenfunktion ist, umso höher ist das Risiko, zum Beispiel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, diese zu erleiden oder auch Schlaganfälle zu erleiden. Das ist direkt assoziiert.
Was man ja auch immer wieder hört, dass dieses Bild, wenn die Nieren versagen, reichern sich Abfallstoffe so stark an, dass es zu einer Vergiftung von innen kommt. Was steckt dahinter? Das ist die Uremie, die Sie schon angesprochen haben.
Genau, das ist die Uremie. Also wir haben verschiedene Giftstoffe, das ist eine große Anzahl, die sich dann ansammeln. Wir messen als Parameter den Harnstoff. Das ist das, was wir einfach bestimmen können. Und wenn die sehr hoch sind, die Werte, dann kann es dazu kommen, dass man ja bis zu einer nicht mehr Ansprechbarkeit das geht, also dass man so eine Art Koma erreicht. Gleichzeitig kommt es zu Elektrolytstörungen, also die Körpersalze geraten durcheinander, was wiederum dann zu Kreislaufproblemen führen kann, auch im schlimmsten Falle zu Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand. Und das ist im Endeffekt damit gemeint. Also in schweren Stadien ist es so in Anführungszeichen ein komatöser Zustand durch Ansammlung von im Stoffwechsel anfallenden Giften, die normalerweise ausgeschieden werden über die Niere oder verstoffwechselt werden.
Wenn nun eine Patientin oder ein Patient zu Ihnen in die Klinik kommt und es gibt den Verdacht, dass eine schwere oder eine fortgeschrittene Nierenerkrankung vorliegt, aber die Symptome sind noch nicht so ausgeprägt, wie Sie das gerade geschildert haben. Mhm. Wie gehen Sie dann vor, um diese Diagnose zu stellen? Welche Schritte haken Sie da sozusagen ab, um das tatsächlich abzuklären?
Also der erste Schritt ist natürlich die Untersuchung des Patienten. Was hat er für Beschwerden? Im zweiten Schritt erfolgt die Blutentnahme, um zu sehen, wie sind die typischen Parameter. Hier wird das Kreatinin bestimmt, es wird die glomeruläre Filtrationsrate errechnet, es wird der Harnstoff bestimmt, es werden die Blutsalze, die Kalium, Natrium und Calcium bestimmt. Und es wird ein Blutbild gemacht, um zu sehen, ob da vielleicht schon eine Anämie vorliegt. Man kann auch noch andere indirekte Zeichen für den Calcium-Phosphathaushalt messen, das sogenannte Parathormon. Das sind jetzt alles sehr spezifische Begriffe. Aber im Endeffekt messen wir sozusagen verschiedene Parameter, an denen wir einschätzen können, ist das schwerwiegend, ist es im Endeffekt ein akutes Ereignis, oder ist es was, was vielleicht schon über Jahre, Jahrzehnte geht? Und dann ist man meistens, sozusagen kann man auch nicht so schnell irgendwas ändern, wenn es eine chronische Nierenerkrankung ist. Wenn es eine akute Nierenerkrankung ist, das reicht ja schon, dass man im Sommer sozusagen tagelang vielleicht zu wenig getrunken hat. Das kann schon zu einem Nierenversagen führen. Da kann man natürlich dann sehr schnell was machen. Und das kann man im Endeffekt anhand der körperlichen Untersuchung und wenigen Laborparametern sehr gut rausfinden.
Der Begriff ist jetzt schon einige Male gefallen. Wenn die Nieren ihre Funktion nicht mehr erfüllen können und auch Medikamente nicht mehr helfen, dann wird eine Dialyse notwendig. Die wird für die Betroffenen zum Teil des Lebens, beeinflusst wöchentliche Abläufe, Urlaubspläne, die Mobilität generell. Und um dieses Verfahren und seine Konsequenzen vorzustellen, hat meine Kollegin Anneke Meyer die Dialysestation des Markus-Krankenhauses in Frankfurt am Main besucht und dort mit einer Patientin gesprochen. Und das hören wir uns jetzt an.
Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt am Main. Ein Mittwochmorgen, draußen wird es gerade erst hell. Schwester Sigrid ist dabei, die dritte Patientin des Tages an die Dialyse anzuschließen.
So, meine Liebe, dann geht's mal los.
Ja, mal schnell. Der Ton ist vertraut, man kennt sich. Mafalda Rodriguez Fernandez kommt dreimal die Woche für 4 Stunden zur Dialyse. Vorsichtig wickelt Schwester Sigrid den Verband von 2 Gummischläuchen, die der Patientin unterhalb des Schlüsselbeines implantiert wurden.
Der ist immer gut eingepackt.
Ein Venenkatheter, der Zugang zum Blutsystem ermöglicht. Sauberkeit ist hier höchstes Gebot. Schwester Sigrid greift zum Desinfektionsspray.
Achtung, kalt, nass geht's.
Ja, herrlich. Mein Schönster.
Dann verbindet sie den Venenkatheter mit den langen Schläuchen des Dialysegerätes.
Jetzt müssen Sie schauen. Rotes Arterie, blaues Vene. Mhm. Jetzt sehen Sie, wie das Blut läuft, wenn ich starte. Das ist der Weg des Blutes. Der läuft jetzt durch die, langsam natürlich, Maschine.
Eine Pumpe stellt den Blutfluss zwischen Patientin und Maschine her. Das Blut wird über einen Filter geleitet, der die Blutwäsche übernimmt. Danach geht es durch den sogenannten Blasenfänger.
Der venöse Blasenfänger ist dafür da, dass man erkennen könnte, wenn Luft im System wäre, damit das Luft nicht in den Patienten geht. Weil von dort geht das Blut über diese Leitung wieder zurück zum Patienten.
Solange das Blut langsam fließt, heißt es für Mafalda Rodriguez Fernandez warten und Kaffee trinken, der ihr samt Brötchen und Aufschnitt serviert worden ist. Fernsehen gibt es auch, zwischendurch ein Plausch mit den diensthabenden Pflegekräften. Es gibt schlimmere Arten, Zeit zu verbringen, findet sie.
Die 4 Stunden finde ich sehr angenehm. Früher waren es ja 6 bis 8. Ich mache es halt gerne morgens, weil dann hat man halt den Rest des Tages übrig. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren, dass es jetzt sehr Einschränkung wird. Ich gehe trotzdem nebenbei noch arbeiten.
Die Frankfurterin ist, was Dialyse angeht, ein alter Hase. Seit über 30 Jahren ist sie Nierenpatientin. 10 Jahre hat sie Bauchfelldialyse zu Hause gemacht, bekam dann eine Spenderniere. Seit knapp einem Jahr funktioniert auch die nicht mehr und sie ist zurück am Dialysegerät. Ihrer Lebenslust hat das keinen Abbruch getan.
Also ich sage halt immer, ich bestimme mein Leben und nicht meine Dialyse. Im Mai wollen wir mit den Kindern und mit den Enkelkindern auf den Bauernhof fahren. Und da habe ich jetzt dann schon mir ein Krankenhaus ausgesucht in der Nähe. Da habe ich mich schon angemeldet. Die haben schon Kontakt mit hier aufgenommen. Und haben sie zugesagt, dass ich da 3-mal die Woche dialysieren kann. Ne?
Eine Reportage von Anneke Meyer. Frau Weinmann-Menke, es ist gerade in dieser Reportage ja schon angeklungen. Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen detaillierter erzählen. Wie läuft so eine Dialyse ab?
Also im Normalfall kommen Patienten 3-mal die Woche für 4 bis 5 Stunden zur Dialyse. Es gibt die Besonderheit der Nachtdialyse, wo Patienten bis zu 8 Stunden dialysieren. Die Dialyse ist ein Verfahren, wo wirklich das Blut aus dem Körper mittels einer Pumpe geholt wird, dann über einen Filter läuft, dort von den im Endeffekt wasserlöslichen Giftstoffen gereinigt wird und dann wird das Blut wieder komplett zurückgegeben. Um sozusagen diese Blutwäsche durchführen zu können, brauchen die Patienten einen verhältnismäßig großlumigen Zugang oder einen sogenannten Shunt. Das ist ein Gefäßzugang, wo man im Endeffekt operativ ein Hochdruckgefäß, eine Arterie auf ein Niederdruckgefäß näht, sodass dort wie so eine Art ballonartige Struktur entsteht, sodass man dort gut mit etwas größeren Nadeln wie für eine Blutentnahme punktieren kann und darüber kann dann die Dialyse gemacht werden. Und dann wird das Blut im Endeffekt in ein System gelenkt. Hierzu muss es verdünnt werden, damit es dann nicht zu Blutgerinnseln kommt und wird dann nach der Reinigung über den Filter wieder zurück an den Patienten gegeben. Das ist ein geschlossenes System.
Worauf sollten oder müssen denn Dialysepatientinnen und Patienten im Alltag achten im Hinblick auf diese Behandlung?
Also es ist ja so, dass die Patienten, die an der Dialyse sind, haben wirklich keine erhaltene Nierenfunktion mehr. Die haben in vielen Fällen noch eine Urinausscheidung. Das heißt, sie verlieren durchaus noch Flüssigkeit über ihre Nieren, aber keine Giftstoffe mehr. Und entsprechend der Ausscheidung müssen sich die Patienten mit ihrer Trinkmenge einschränken. Wenn sie gar keinen Urin mehr ausscheiden, dann dürfen sie ungefähr 1/2 Liter bis 1/3 Liter am Tag Flüssigkeit zu sich nehmen. Wenn sie etwas ausscheiden, mehr. Und gleichzeitig ist es auch so, dass die Blutsalze, wie schon gesagt, die sogenannten Elektrolyte, ja auch nicht mehr reguliert werden, sondern nur durch die Dialyse. Und das heißt, die Patienten müssen verhältnismäßig strikte Ernährungs ja, Vorgaben einhalten. Also man muss sehr salzarm essen, man muss kaliumarm essen. Man kann dadurch im Endeffekt bestimmte Obst- und Gemüsesorten nicht mehr zu sich nehmen. Schokolade, Nüsse, all das hat sehr, sehr viel Kalium. Also die Patienten müssen sehr gut ernährungstechnisch geschult sein. Mhm. Gleichzeitig sind sie auch nicht so belastbar häufig unter der Dialysebehandlung. Insbesondere der sogenannte Schandarm, darüber, der Arm, an dem wir dialysieren, der sollte möglichst geschont werden. Also da kann man jetzt keinen Kraftsport machen oder schwere körperliche Arbeit. Ja.
Vielleicht noch kurz, bevor wir auf die Nachrichten zulaufen. Die Dialyse kann beendet werden, wenn ein Spenderorgan zur Verfügung steht, also eine Transplantation durchgeführt werden kann. Wie oft wird so ein Eingriff pro Jahr in Deutschland durchgeführt?
Also in Deutschland machen wir ungefähr 2000 Transplantationen. Wir haben aber ungefähr 8000 Patienten auf der Warteliste zur Nierentransplantation. Dementsprechend kann man sich ausrechnen, man wartet im Schnitt 6 bis 10 Jahre auf ein Nierentransplantat. So lange muss man dialysieren.
Mhm. Wie lange kann dann so eine Dialyse im Notfall auch mal unterbrochen werden?
Also das hängt im Endeffekt immer von der minimalen Restfunktion der Niere ab. Aber in den Normalfällen sind schon, also man hat 3-mal die Woche Dialyse und dieses Intervall, wo man 1-mal 2 Tage Pause hat, das ist häufig ja dann das Wochenende, das ist häufig schon fast zu lang. Mhm. Also man hat nicht wirklich viel Spielraum.
Die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Nierenerkrankungen und Dialyse. Als Expertin dafür zugeschaltet ist Professorin Julia Weinmann-Menke. Sie leitet die Abteilung Nephrologie an der Uniklinik in Mainz und ist Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Und wir haben bereits einige Anruferinnen und Anrufer in der Leitung. Die erste ist Frau Brendel aus der Nähe von Dresden. Guten Morgen, Frau Brendel. Sie haben eine Frage zur Vorsorge.
Guten Morgen, hier ist Brendel.
Guten Morgen.
Und zwar bin ich kurz vor 68, gehe mal regelmäßig zum Check-up und meine Werte sind alle immer in Ordnung. Ich nehme auch keine Medikamente. Jetzt ist es aber so, manchmal habe ich so ein Gefühl in der Nierengegend, auch so ein, wie soll ich sagen, leichtes Ziehen. Und da bin ich mir nicht immer sicher, ob nicht doch etwas bei den Nieren ist, weil man ja nichts merkt. Also da merke ich zwar was, aber ja, was kann man denn tun? Und kann man irgendwie sich selber testen? Da gibt es ja auch Tests in der Apotheke. Was sind die wert? Oder sollte man sich auf den Check-up verlassen?
Frau Brendel, vielen Dank für die Fragen. Gebe ich weiter an Professorin Julia Weinmann-Menke. Vielleicht erstmal die Frage nach der Selbstbeobachtung. Was sind Warnzeichen für Nierenerkrankungen, auf die ich achten sollte?
Ja, also erstmal ja, guten Tag und eine sehr gute Frage. Warnzeichen, wie schon gesagt, hat man im Endeffekt keine, die eindeutig sind. Es sind unspezifische Symptome. Und was man wirklich sehr selten hat, sind Schmerzen, die sich direkt auf die Niere projizieren. Also Schmerzen im Bereich der Flanken hat man, wenn man eine aufsteigende Harnwegsinfektion hat oder wenn die Nieren schwer entzündet sind im Rahmen zum Beispiel einer Autoimmunerkrankung, dann schwellen die an, werden größer und dann kommt es zu einer Kapselspannung. Das, was Sie jetzt beschreiben sozusagen an Beschwerden, hört sich eher nach muskuloskeletalen, also sprich, da merkt man seine Muskulatur, wenn man unterschiedlich bewegt oder ähnliches. Die Nieren als solche spürt man nicht.
Bei der zweiten Frage ging es um das Thema Tests, Selbsttests.
Genau, und also was natürlich hier richtig ist, den Check-up zu machen. Eine wichtige Anmerkung zum Check-up: Im Moment wird hier nicht der Urin auf eine Eiweißausscheidung untersucht, das ist nicht inkludiert. Sprich, der Check-up untersucht im Endeffekt nur, ob man Blut im Urin hat. Das heißt, ein wichtiger Part, der auf das Vorliegen einer chronischen Nierenerkrankung hinweist, ist hier nicht dabei. Das heißt, da muss man seinen Hausarzt explizit drum bitten, danach zu gucken. Und in der Apotheke kann man sich natürlich solche Urinsticks, die gibt es da, käuflich erwerben. Da muss man nur darauf achten, es gibt da unterschiedliche, die Albuminurie, und das ist das, was man messen möchte, nicht nur Protein, also Eiweiß als solches, sondern ein ganz spezifisches Eiweiß. Dafür gibt es gesonderte Sticks, die kann man selber machen. Besser ist es, Ihrem Hausarzt zu sagen, Sie haben da immer mal wieder Probleme, er soll das doch untersuchen.
Genau, das war die dritte Frage. Vorsorgeuntersuchung, daran vielleicht auch nochmal angeschlossen. Gibt es da sozusagen auch Empfehlungen für Menschen mit bestimmten Risikofaktoren, wie häufig Vorsorgeuntersuchungen wahrgenommen werden sollten?
Mhm. Genau, also es gibt eine Leitlinie, wirklich explizit jetzt auch in Deutschland entstanden, für die hausärztliche Versorgung von Patienten und der Feststellung von chronischen Nierenerkrankungen. Und hier wird ganz klar darauf hingewiesen, Patienten, die Bluthochdruck haben, Patienten, die einen Diabetes haben oder Patienten, die in der Vorgeschichte Besonderheiten haben, wie viele Infekte, also Harnwegsinfekte, die sollten im Endeffekt auf das Vorliegen einer chronischen Niereninsuffizienz untersucht werden. Bedeutet Kreatinin, Harnstoff und Urinuntersuchung, also Blut- und Urinuntersuchung. Jetzt wie die Zuhörerin, die gar keine Vorerkrankung hat, die würde da nicht untersucht werden nach dieser Leitlinie. Das heißt, da muss man explizit den Hausarzt dann darum bitten, das zu tun.
Frau Brendel, vielen Dank für Ihre Fragen. Uns haben auch Fragen per Mail erreicht. Eine würde ich gerne vorlesen. Ein Hörer aus Leipzig schreibt, kann ausgiebiges Baden in kalten Naturgewässern, 16 Grad und kälter, den Nieren schaden, besonders bei älteren Menschen?
Nein, ganz kann man direkt beantworten mit Nein.
Das ist ja doch eine häufige Frage. Nieren warm halten, inwieweit schützt das vor Nierenerkrankungen?
Ja, also dazu gibt es keinerlei Daten, dass das was bringt. Das ist das Gefühl, dass man sich besser fühlt, aber das schützt die Nieren nicht vor anderen Erkrankungen.
Eine weitere Frage, die auch per Mail erreicht hat, kann man an der Frequenz, mit der man auf die Toilette gehen muss oder auch an der Urinbeschaffenheit und an der Urinmenge ableiten, dass man vielleicht Probleme mit den Nieren hat?
Also es ist möglich, anhand der Urinbeschaffenheit Hinweise zu bekommen. Das eine ist die Farbe des Urins, also die kann rötlich, lachsfarben sein. Das ist ein Hinweis auf Blut im Urin. Der Urin kann stark schäumen, dann sieht es aus, als wäre da Spüli drin. Das ist ein Hinweis darauf, dass Eiweiß im Urin ist, was ja nicht dorthin gehört. Oder aber es kann natürlich auch sein, dass sie merken, dass sie viel weniger Urin ausscheiden. Dann muss man natürlich immer noch dazu setzen, ob sie im Endeffekt auch wenig getrunken haben. Oder im Endeffekt kann der Urin Geruch entwickeln. Das ist ein Hinweis auf einen Infekt.
Vielen Dank, Frau Weinmann-Menke. Jetzt laufen wir wieder auf die Nachrichten zu. Wir sprechen gleich im dritten Teil der Sprechstunde weiter über das Thema Nierenerkrankung und Dialyse. Und an dieser Stelle blicken wir, wie am Anfang der Sendung schon angekündigt, auf einen speziellen Aspekt des Schwerpunktthemas, den wir bislang ausgeklammert haben, und zwar das Thema Nieren und Corona. Denn bestehende Nierenerkrankungen sind ein Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf und SARS-CoV-2 kann auch unabhängig von Vorerkrankungen die Nieren in Mitleidenschaft ziehen. Über diese Zusammenhänge und die Studienlage dazu habe ich vor der Sendung mit Professor Tobias Huber vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gesprochen, der auch selbst zu dem Thema forscht. Meine erste Frage an ihn war, inwieweit sind Patientinnen und Patienten mit bestehenden Nierenerkrankungen oder dialysepflichtige Menschen durch eine Corona-Infektion besonders gefährdet?
Ja, zunächst sind ja die bekannten Risikofaktoren für schwere Verläufe Alter, Übergewicht, Geschlecht und eben schwere und auch mildere Organerkrankungen. Dazu zählen eben die Nieren. Für die Nieren an sich ist es relativ einfach. Je schwerer der Nierenfunktionsverlust, je höhergradig die Nierenerkrankung, desto größer ist auch das Risiko für schwere Covid-Verläufe. Und am schwersten ist das Risiko tatsächlich für Dialysepatienten. Hier hatten wir im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie ein deutschlandweites Register aufgebaut, in der ersten und zweiten Welle, um zu gucken, wie sehr Dialysepatienten betroffen sind von Covid-19. Und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die Mortalität bei 20% lag. Sprich, jeder fünfte Dialysepatient, der sich zu der Zeit mit SARS-CoV-2 infiziert hatte, war leider verstorben. Dabei aber wichtig zu erwähnen, dass es durch die konsequente Impfung, die auch wirklich angetrieben durch die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie auch anhand der Registerdaten durchgeführt worden ist, bei Dialysepatienten, wir nun viel, viel seltener schwere Verläufe sehen und Todesfälle unter Dialysepatienten deutlich seltener geworden sind wie in den ersten und zweiten Wellen.
Wenn wir in dem Kontext noch speziell auf immunsupprimierte Menschen nach einer Nierentransplantation schauen, welche besonderen Risiken haben die und wie gut funktioniert die Corona-Impfung bei dieser Patientengruppe?
Ja, tatsächlich sind organtransplantierte Patienten allgemein als auch nierentransplantierte Patienten eine Risikogruppe, die ein deutlich höheres Risiko hatten für schwere Verläufe. Hinzu kommt, dass die Impfung bei diesen Patienten unter Immunsuppression weniger gut anspricht wie bei der Allgemeinbevölkerung. Wir können aber dennoch festhalten, dass aufgrund der Impfung selbst, wenn die Impftiter nicht so hoch sind im Ansprechen wie in der Allgemeinbevölkerung, aktuell schwere Verläufe weitestgehend vermieden werden können.
Wenn es dann zu einer Infektion kommt, auch ohne Vorerkrankung, dazu gibt es inzwischen einen ganzen Stapel an Untersuchungen. Was ist da der aktuelle Studienstand? Auf welche Weise kann Covid-19 die Nieren, auch gesunde Nieren, beeinträchtigen?
Wir hatten ja damals 2020 erstmals zeigen können, dass SARS-CoV-2, obwohl es seinen Hauptort in der Lunge und den Atemwegen hat, auch weiter verteilt und ausgestreut werden kann und sich mitunter auch in anderen Organen findet, wie eben auch den Nieren. Wir haben zudem zeigen können, dass der Nachweis in der Niere auch mit einer höheren Rate an akuten Nierenversagen einherging. Die aktuellen Studien gehen noch Schritte weiter und versuchen zu verstehen, welche Auswirkungen hat das Virus in Organen wie zum Beispiel den Nieren. Und dabei zeigt sich, dass unterschiedliche Zellprogramme angesteuert werden, die zum Beispiel zu einer Vernarbung führen können. Das alles sind aber im Moment noch experimentelle Untersuchungen und es wird weitere Studien und Untersuchungen brauchen, um besser einzugrenzen, um besser zu verstehen, was diese Ergebnisse im Langzeiteffekt für die Nieren bedeuten.
Gibt es denn da schon Hinweise darauf, was beispielsweise solche Vernarbungen bewirken könnten, auch auf längere Sicht?
Ja, zunächst muss man wirklich mal gucken, ob da diese Signale der Vernarbung, das ist eine kürzliche Studie aus der Nephrologie in Aachen, die an Mininieren in einer Zellkulturschale erhoben worden sind, ob die so tatsächlich auch im Menschen selber auftreten. Das wäre Frage 1. Und Frage 2 auch, welche Langzeitwirkung die haben. Das ist tatsächlich noch nicht klar.
Das heißt, Stichwort Langfristfolgen, Post- oder Long-Covid und inwieweit die Nieren dadurch beeinträchtigt sind, das ist eigentlich noch relativ offen derzeit.
Absolut, das ist noch offen und das werden natürlich Registerstudien in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zeigen, ob beispielsweise vermehrt chronische Niereninsuffizienzen, Dialysepflichtigkeiten Jahre nach der Corona-Pandemie auftreten.
Sie waren selbst mit Kollegen in Göttingen an Untersuchungen beteiligt, die darauf hinweisen, dass die Nierenfunktion, also der Urin, als Indikator für einen schweren Covid-19-Verlauf dienen könnte. Inwieweit hat sich das inzwischen bestätigt und wird dieses Wissen inzwischen auch in der Klinik angewendet?
Ja, also es zeigt sich in der Tat, dass frühzeitig Urinveränderungen auftreten, anhand von erhöhten Eiweißausscheidungen, beispielsweise im Urin. Und deshalb sind diese frühen Urinuntersuchungen, die mitunter auch wirklich nur ein paar Cent kosten, aufgenommen worden in die allgemeinen Standardtherapie- und Diagnostikleitlinien bei der Aufnahme von Covid-19-Patienten in vor allen Dingen in einem stationären Setting in Krankenhäusern. Und wenn wir diese Urinveränderung sehen, dann werten wir das durchaus als einen Indikator für mögliche schwerere Verläufe. Da aber es viele andere Gründe auch gibt, die zu Urinveränderungen führen, ist das, wie so häufig in der Medizin, jetzt kein ausschließliches Kriterium, von dem sich unmittelbar ein sicher schwerer Verlauf ableiten lässt, sondern muss im Kontext gesehen werden mit vielen anderen Parametern und kann dann ein Baustein in der Diagnostik sein.
Aber das Prinzip ist, dass man sozusagen eine bestimmte Zusammensetzung oder bestimmte Stoffe im Urin findet,
so ist es,
die dann schon korrelieren mit einem schweren Verlauf.
So ist es und Sie merken auch, hier schwäche ich so ein bisschen ab, weil diese Stoffe sieht man natürlich auch bei anderen Erkrankungen, die sind nicht hochspezifisch für Covid-19. Das heißt, diese Untersuchungen, die wir damals gemacht haben, die sind hochinteressant, aber es ist nicht so, dass wir darauf jetzt alleinig klinische Entscheidungen basieren. Also sagen, ups, da ist es eine Urinveränderung, entsprechend sozusagen leiten wir diese und jene Therapie ein, sondern das ist im Rahmen einfach der Untersuchung einer von mehreren Parametern, die darauf hinweisen können, dass möglicherweise ein schwerer Verlauf zu erwarten ist.
Mittlerweile dominiert ja die Omikron-Variante das Infektionsgeschehen hier in Deutschland und auch in vielen anderen Regionen. Offenbar verursacht diese Variante mildere Verläufe. Gibt es schon Hinweise darauf, wie speziell die Omikron-Mutante sich auch auf die Nieren auswirkt?
Aktuell stehen noch keine Daten zur Verfügung. Allerdings ist es so, dass insgesamt die Omikron-Variante zu deutlich milderen Verläufen führt. Wir sehen weniger Intensivpatienten, wir sehen weniger schwere Lungenversagen und da die Nierenversagen in der Regel in der Folge von schweren Lungenversagen auftreten, sehen wir auch diese im Moment deutlich seltener.
Der Hamburger Nephrologe Tobias Huber über die Risiken, die Covid-19 für die Nieren birgt. Die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Nierenerkrankung und Dialyse. Unsere Studioexpertin zugeschaltet ist Professorin Julia Weinmann-Menke. Sie leitet die Abteilung Nephrologie an der Uniklinik in Mainz und ist Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Frau Weinmann-Menke, die Studie, die gerade im Interview erwähnt wurde, die stammt von 2020 mit Ungeimpften. Kürzlich hat ja eine weitere Studie für Aufsehen gesorgt, die Hamburg City Health Studie, der zufolge selbst ein milder Covid-19-Verlauf Spuren an Organen wie auch eben den Nieren hinterlassen kann. Ob das tatsächlich Auswirkungen hat, ist noch unklar. Und auch bei dieser Studie wurden wieder ungeimpfte Menschen nach einer Infektion untersucht. Inzwischen sind die Impfungen ja weit verbreitet. Gibt es schon Erkenntnisse dazu, ob und wie die Impfung auch die Nieren schützt? Also würden diese Studien mit geimpften Teilnehmern anders ausfallen?
Also das kann man im Moment sicherlich noch nicht komplett vorhersagen. Es gibt da noch keine Ergebnisse. Was man aber sagen kann, dass diese beiden genannten Studien, die jetzt vor Einführung der Impfung Patienten untersucht haben, auch zeigen konnten, dass milde Verläufe einer Covid-Infektion durchaus dazu führen, dass man einen rascheren Verlust seiner Nierenfunktion über die folgenden Monate haben kann. So dass man im Moment einfach nicht sagen kann. Es ist ja durchaus so, dass man geimpft auch milde Verläufe erleben kann. Und damit ist dort nicht klar, was es dann für einen Einfluss auf die Niere haben wird. Sehr wahrscheinlich ist, dass wir halt viel schwächere Effekte haben, weil die Mehrheit der Geimpften ja gar keine Symptome entwickelt. So dass man schon sagen muss, die Impfung wird schon vor dem Schaden an der Niere in einem großen Maße schützen.
Im Zusammenhang mit Long-Covid wurde in den Medien ja auch eine bestimmte Form der Blutreinigung, die Apherese, als Therapieoption ins Spiel gebracht oder besprochen. Sie haben dazu in einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie geschrieben, es gibt weder eine plausible Rationale für eine mögliche Wirksamkeit einer Lipid-Apherese bei Long-Covid noch eine Evidenz. Was steckt dahinter?
Also man muss zum einen differenzieren, also es gibt ja die Lipid-Apherese, die reinigt das Blut wirklich vor Blutfetten und es gibt im Endeffekt die Form der Immunabsorption, wo wirklich Antikörper aus dem Blut gereinigt werden, also zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen. Was wir jetzt zu Corona wissen, wenn wir eine Corona-Infektion haben, dann wissen wir, dass es zur Aktivierung von autoimmunologischen Prozessen kommt und dass wir durchaus auch bei manchen Patienten Autoantikörper für einen gewissen Zeitraum nachweisen können. Somit hätte man zumindest eine Rationale zu sagen, Autoantikörper ja, vielleicht bringt dort eine Immunabsorption etwas, um Antikörper zu eliminieren. Mhm. Es gibt keine Daten, dass wir einen gestörten Fettstoffwechsel haben aufgrund einer Corona-Infektion. Das sind normalerweise Erkrankungen, die wir in angeborener Form haben und wo wir diese Lipid-Apheresen durchführen. Mhm. Die Rationale, die jetzt hier zugrunde gelegt wurde, war, dass man eine Optimierung des Blutflusses mit im Endeffekt der Lipid-Apherese erreicht, weil wir ja wissen, dass es im Rahmen der Corona-Infektion gehäuft zu Blutgerinnseln kommen kann und damit zu Veränderungen sozusagen im Blutfluss in verschiedenen Bereichen von Organen. Jetzt geht es da aber immer um die akute Corona-Infektion. Und was jetzt hier in dieser Darstellung angesprochen war, ist ja die Long-Covid-Problematik, also 6 Monate nach einer Infektion. Und da können wir sowas nicht nachweisen. Dazu gibt es bisher keine publizierten Daten. Und es gibt vor allem auch keine publizierten Daten zum Einsatz der Lipid-Apherese bei Long-Covid. Dazu müsste man definieren, welche Patienten werden dort eingeschlossen, was sind die Kriterien für Long-Covid. Und dann müsste man im Endeffekt diese Patienten randomisieren, sprich einer bekommt die Lipid-Apherese und einer bekommt sie nicht. Und was ist dann der Effekt? Was da publiziert oder zumindest in der Presse kundgetan wurde, sind im Endeffekt Anwendungsbeobachten an Einzelfällen, Individualbeobachtungen, wo Patienten, die sich nach einer Covid-Erkrankung schlecht gefühlt haben, mit Konzentrationsstörungen, fehlender Belastbarkeit, einer solchen Behandlung unterzogen haben und dann danach angegeben haben, es wird ihnen jetzt besser geben. Das entspricht nicht dem Vorgehen einer sozusagen randomisierten, evidenzbasierten Erfassung von Studiendaten. Mhm. Ja, und dementsprechend muss man einfach sagen, dass das muss man tun, damit man sagen kann, welches Verfahren ist vielleicht das Richtige und Sinnvolle und bringt wirklich was für diese Patienten. Was man ganz sicher davor schalten muss, ist, was ist Long-Covid? Und was ist vielleicht etwas, was vorher schon da war und jetzt unter Long-Covid sozusagen gesehen wird.
Sie hören die Sprechstunde zum Schwerpunktthema Nierenerkrankung und Dialyse. Und zum Thema angerufen hat Herr Meißner aus Berlin. Guten Morgen, Herr Meißner. Bei Ihnen geht es nicht um das Thema Covid-19 und Niere, sondern um das Thema Niereninsuffizienz.
Das ist korrekt. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Meißner mein Name. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe eine Niereninsuffizienz Stufe 2 als Nebenbefund festgestellt und wollte jetzt mal fragen, wenn man eine Niereninsuffizienz Stufe 2 hat, ob man da verdammt ist, jetzt auf die Stufe 3, 4 und 5 zu bekommen. Also ob man dann sozusagen, je älter man wird, dann automatisch in die Dialyse hineinrutscht.
Frau Weinmann-Menke, die Frage gebe ich an Sie weiter.
Ja. Also es ist richtig, dass man kontinuierlich mit zunehmendem Lebensalter an Nierenfunktion verliert. Das ist ganz gering, wie viel man da in jedem Jahr verliert. Aber es ist so, wenn man mit 50 sozusagen als Stufe 2 zum Beispiel hat, dann ist es wahrscheinlich, dass sie irgendwann im höheren Alter eine Niereninsuffizienz in Stufe 3 erreichen werden. Das heißt aber nicht, dass sie dialysepflichtig werden. Wenn sie jetzt sozusagen alle Maßnahmen ergreifen, sprich alle Dinge, die man abklären kann, Bluthochdruck, Diabetes, regelhaft Sport treiben, die Ernährung ausgewogen führen, dann können sie ihre Nierenfunktion gut erhalten und werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Dialysepflicht erreichen.
Herr Meißner,
eine Frage.
Ja, bitte.
Eine Frage, ist es zielführend, den Blutdruck weiter zu senken? Also ich nehme jetzt Metoprolol und Ramipril und jetzt hat der Nierenarzt gesagt, ich soll jetzt noch Lercanidipin und Niafarm nehmen, um den Blutdruck unter 120 zu 80 zu kriegen.
Das war jetzt von der Leitungsqualität leider sehr schlecht. Es ging um die Frage, ist es sinnvoll, in dieser Situation den Blutdruck weiter zu senken, Frau Weinmann-Menke? Mhm.
Ja, also es ist richtig, dass man den Blutdruck optimal einstellen sollte und da ist der Wert von 120 zu 80 der Zielwert. Ne? Also Sie sollten einen Blutdruck haben, am besten noch 120 zu 75, damit Ihre Nieren am besten geschützt sind. Ja, es ist korrekt, dass man dann Medikamente hinzunehmen würde.
Herr Meißner, vielen Dank für den Anruf. In der Leitung ist jetzt Herr Buhler aus Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Buhler, bei Ihnen geht es um das Thema Teilniereninfarkt.
Genau, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich hatte vor 6 Jahren mit ungefähr 30 Jahren einen Nierenteilinfarkt gehabt, der rechten Niere. Ursache ist unklar. Behandlung war mit Heparin, also das wird ja die Experte das kennen. Bei mir, ich habe kein Übergewicht, kein Diabetes, mache Sport, ernähre mich einigermaßen ausgewogen. Das ist meine Frage, wie ist denn die Prognose für die Zukunft? Also wenn jetzt ein Teil der einen Niere abgestorben ist, kann ich damit rechnen, wenn ich mich, also wie gesagt, ganz normal ernähre und alle Kontrollen mitmache, alle Parameter in Ordnung sind, dass ich ohne irgendwann an die Dialyse muss, weiterleben kann?
Vielen Dank für die Frage, Frau Weinmann-Menke. Entschuldigung, vielleicht ganz kurz die Erklärung, was ist ein Teilnierininfarkt? Was passiert dabei?
Also ein Teilnierininfarkt bedeutet, dass ein Gefäß, was sozusagen einen Unterbereich der Niere versorgt, verschlossen wird oder ist. Das kann einmal bedingt sein durch Veränderungen in der Gefäßwand, wie zum Beispiel die Arteriosklerose. Es kann aber vor allem auch durch kleine Embolien, also dass irgendwo ein Blutgerinnsel entstanden ist, was dann in dieser Nierenarterie festhängt und damit im Endeffekt diesen Bereich von der Durchblutung abklemmt. Und damit kommt es dann zu einer fehlenden Durchblutung und zum Untergang von Gewebe.
Dann zur eigentlichen Frage von Herrn Buhler. Wie sieht in so einem Fall die Prognose aus? Also wie sollte man sich im Alltag verhalten und was bedeutet das dann für die weitere Lebensqualität?
Also wie Herr Buhler jetzt ja schon sagte, man weiß offensichtlich nicht, warum er diesen Niereninfarkt entwickelt hat. Dementsprechend ist es wahrscheinlich einfach ein Embolus gewesen. Primär ist es so, dass damit kann man völlig normal leben. Man sollte die Nierenfunktion überprüfen und es hängt immer von der Größe des Infarktes ab. Es hört sich jetzt so an, als hätten sie keinen großen Schaden genommen. Und wenn man keine Ursache gefunden hat, gehen wir auch nicht davon aus, dass es wiederholt auftritt. Das sollte man im Endeffekt natürlich im Auge behalten. Dass wenn so ein Ereignis wiederkommen sollte, muss man erneut die Ursache suchen. Ansonsten ist es aber so, dass sie unter Beachtung aller präventiven Maßnahmen mit ihrer Nierenfunktion sicherlich ganz normal leben können und eben nicht dialysepflichtig werden.
Ich habe noch eine kleine Nachfrage.
Ja, bitte, Herr Buhler.
Bei meinen Untersuchungen, letzte war am Telefon wegen Corona, also die Befunderklärung, da meinte mein Arzt, mein Nephrologe, dass der Eiweißwert leicht erhöht war. Aber das war bei allen vorherigen auch so gewesen. Und er meinte, man müsste jetzt erstmal nichts dagegen machen, aber weiter beobachten. Aber Sie haben ja erwähnt, dass Eiweiß eigentlich gar nicht da gefunden werden sollte.
Genau.
Dann nochmal nachhaken oder?
Ja, also Eiweiß sollte im Urin nicht drin sein. Es ist die Frage der Höhe. Es kann natürlich nach so einem Niereninfarkt schon sein, dass ein gewisser Bereich der Niere eine Schädigung hat, der etwas eiweißdurchlässig ist. Wenn das in ganz, ganz niedrigen Bereichen ist, dann würde man es kontrollieren, so wie es bei Ihnen jetzt geschieht. Wenn es ansteigt oder wenn es in höheren Bereichen liegt, dann würde man es therapieren. Es gibt Medikamente, die im Endeffekt die Eiweißausscheidung reduzieren. Dazu gehören die ACE-Hämmer, die Angiotensin-1-Blocker und jetzt die neuen SGLT2-Inhibitoren jetzt als Fachwörter. Aber da gibt es dann Medikamente, die Einfluss auf diese Eiweißausscheidung nehmen. Also dafür musste man die Höhe wissen.
Danke an Herrn Buhler. Am Telefon ist jetzt als nächste Anruferin Frau Popp. Guten Morgen, Frau Popp in Berlin. Bei Ihnen geht es um das Thema Dialyse.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Genau, ich bin sozusagen nur noch 2-3 Prozentpunkte von der Dialyse entfernt und ich habe von meinem Nephrologen, bei dem ich sehr lange bin und dem ich vertraue, die Empfehlung bekommen, mich nach einer Lebendnierenspende umzuschauen. Und das ist tatsächlich aber in der Familie auch immer wieder die Frage, wo ich mich jetzt eben nach einer potenziellen Spenderin oder einem Spender umschaue, die Frage, ja, was ist denn so schlimm daran, zur Dialyse zu gehen? Ob man da vielleicht auch noch mal ein bisschen abwägen könnte von Ihrer Seite.
Frau Weinmann-Menke, danke für die Frage. Erstmal Frau Popp, bitte um Abwägung zwischen Lebensspende und Dialyse.
Ja, also die Transplantation ist die beste Möglichkeit, die Nierenfunktion zu ersetzen. Die Dialyse ist sozusagen nur die zweite Wahl. Bei der Dialyse haben Sie immer durch die Reinigung des Blutes Kontakt zu anderen Materialien, was im Endeffekt Entzündungsstoffe anregt und zu einer vorzeitigen Alterung Ihrer Gefäße führt und damit im Endeffekt auch die Risiken für kardiovaskuläre Ereignisse, für Folgeschäden im Endeffekt dadurch gesteigert sind. Also das heißt, die Dialyse ist zwar ein sehr gutes Verfahren, aber nicht optimal. Die Transplantation ist dem überlegen. Sie müssen zwar auch nach einer Transplantation Medikamente nehmen, die auch nicht ohne Nebenwirkungen sind, aber sie haben wieder mehr eine physiologische Funktion. Das heißt, Ihr Körper nimmt nicht an solchen Schaden, wie wenn immer wieder Giftstoffe ansteigen, abfallen. Dementsprechend hier sozusagen das als Argumentationsgrundlage. Und das andere ist noch, die Lebensspende ist natürlich sehr sinnvoll, weil Sie die sofort bekommen können. Eine Leichennierentransplantation, da müssen Sie auf die Warteliste. Und wie schon gesagt, da ist die Wartezeit bis zu 10 Jahre. Dann müssen Sie erstmal 10 Jahre dialysieren und haben dann sicherlich schon viele Folgeschäden, die man sonst hätte vermeiden können.
Vielen Dank, Frau Popp, für den Anruf. Wir haben noch eine weitere Anruferin in der Leitung, Frau Wicht aus Enslingen. Hallo, Frau Wicht.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Wicht am Apparat.
Ja.
Meine Frage bezieht sich auf Zysten an der Niere. Bei mir selbst sind vom Jahr zu Jahr immer mehr dazugekommen. Die Frage heißt, im gynäkologischen Bereich wurden Zysten sofort operativ entfernt. Wie sieht es bei der Niere aus mit Zysten? Und kann Bluthochdruck auch durch eine Veränderung an der Niere entstehen?
Frau Weinmann-Menke.
Ja, also zum einen, Nierenzysten sind erstmal ungefährlich. Sie entstehen mit zunehmendem Alter immer mehr. Das ist auch was Normales. Es gibt dann abzugrenzen davon die Zysten-Nierenerkrankungen. Das sind im Endeffekt Nieren, die sind monströs verändert mit riesigen Zysten. Das ist eine genetische Erkrankung. Hier kann es durchaus sein, dass man dann Nieren entfernen muss. Aber wenn man einfach im Laufe des Lebens einzelne Zysten entwickelt, muss man gar nichts machen. Und die zweite Frage
bezüglich Bluthochdruck.
Ah, Bluthochdruck, ja, genau. Und die zweite Frage bezüglich des Bluthochdrucks. Die Niere ist intensiv eingebunden in den Regelkreislauf des Blutdrucks und ist hier hauptverantwortlich dann auch in der Steuerung. Dementsprechend, wenn Sie Veränderungen an der Niere haben, dann können Sie auch Bluthochdruck entwickeln.
Frau Wicht, vielen Dank für den Anruf. Uns haben auch jetzt wieder eine Reihe von Mails erreicht. Da würde ich gerne noch ein, zwei vorlesen. Zum Beispiel die Frage, welche Medikamente können die Nieren schädigen? Welche Rolle spielen da zum Beispiel Schmerzmittel?
Ja, eine ganz wichtige Frage. Also wir wissen, dass die sogenannten nicht-steroidalen Antiphlogistika, dazu gehören nämlich all die Medikamente wie Voltaren, Ibuprofen oder auch Kombipräparate, die Sie in der Apotheke einfach erwerben können, die sind nicht gut für die Nieren. Die können Sie mal nehmen, aber die sollten Sie im Endeffekt nicht regelhaft zu sich nehmen, weil sie dann die Nieren schädigen. Das Gleiche gilt im Endeffekt für bestimmte Antibiotika, wo man sie dann aber auch darauf aufmerksam macht.
Noch eine kurze Frage, die mehrfach kam. Welchen Zusammenhang oder gibt es einen Zusammenhang zwischen einer Überdosierung von Vitamin D und einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion?
Ja, also da muss man, eine wirkliche Überdosierung von Vitamin D kann dazu zu einer Beeinträchtigung führen, weil es im Endeffekt dann zu einer Störung des Calcium-Phosphat-Haushaltes kommt und man dann möglicherweise sehr, sehr viel Calcium ausscheidet und viel Calcium in der Niere kann im Endeffekt diese stören und eine Überdosierung von Vitamin D kann im Endeffekt noch viele andere Folgen haben, die sehr gefährlich sein können. Dementsprechend sollte man das tunlichst vermeiden.
So viel zu unserem Schwerpunktthema für heute, Nierenerkrankung und Dialyse. Herzlichen Dank an unsere heutige Gesprächspartnerin, Professorin Julia Weinmann-Menke, Leiterin der Abteilung Nephrologie an der Uniklinik Mainz und Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Danke. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.